Und dann hatte ich plötzlich ein Gewehr vor der Nase. Und dann habe ich gemerkt, das ist ernst.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Christiane zu. Sie erzählt von ihrem Leben als Familie in Persien bis zur Revolution 1979 und der Gründung der Islamischen Republik Iran. Mit all den Konsequenzen für sie als Frau und ihrer Familie, in dessen Folge sie nach Deutschland zurückkehrte. Frauen mussten fliehen, wurden inhaftiert oder sind gestorben. Heute bewegt sie die aktuelle Rebellion der Frauen im Iran. Darüber hinaus spricht sie über den Umgang mit Krisen und wie wir Resilienz zur Bewältigung dieser entwickeln können. Wertvoll und wichtig ist dabei, etwas gemeinsam zu tun. Es sind die kleinen Schritte, die wichtig sind, und zu wissen, wer ich bin, in welchem Kontext. Abschließend geht es darum, was wir daraus für Menschenführung lernen oder entwickeln können. Es lohnt sich, bis zum Ende zuzuhören. Stichwort Freiheit. Ja, hallo und herzlich willkommen, Christiane. Ich freue mich sehr, dass du heute beim Podcast Empathieschenker bist. Und wie immer am Anfang meine Frage, womit bist du da? Was ist dein Thema? Was ist das, was dich bewegt und womit du gerne gehört werden möchtest?
Ganz herzlichen Dank erst einmal, dass du danach fragst. Das finde ich ganz spannend, weil ich eine ganze Menge gerade habe am Laufen und das passt gerade. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, für den Austausch und Empathie geschenkt zu bekommen.
Ja.
Ja. Was bewegt mich gerade aktuell? Bewegt mich meine ehemalige Heimat, Iran, in der sehr viel Rebellion, Revolution stattfindet. Menschen, die um ihre Freiheit kämpfen, besonders eben ausgelöst durch Frauen, die eben unterdrückt werden seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und ich habe zu der Zeit eben das mitbekommen, 1979, als eben der Schah Iran verlassen hat und stattdessen der Imam Khomeini, der Ayatollah Khomeini, das Land betreten hat und dadurch eine totale Veränderung stattgefunden hat, was natürlich gewünscht und gewollt war, aber wir alle nicht wussten, in welchem Umfang, in welchem Maße sich das nachher entwickelt hat, unfassbar entwickelt hat und also schmerzvoll. Und dass eben die Revolution damit endete, dass es eine islamische Republik wurde. Diese islamische Republik wurde dann eben mit vielen, ja, Druck, mit viel Erpressung, mit viel Schreckensverhaltensweisen seitens der Regierung ausgeübt. Angefangen mit dem Kopftuch, dass wir, also Frauen ein Kopftuch tragen mussten. Also die Wahl, ein Kopftuch zu tragen, ist entfallen in dem Moment. Und in dem Moment, wo du etwas oktroyiert bekommst, regt sich bei mir etwas auf und sagt, das will ich nicht. Und dann bekamen wir zu hören, dass wir Frauen immerhin Auto fahren durften und dass es im Irak oder in anderen eben islamischen Ländern den Frauen untersagt ist. Ja, toll, jetzt durften wir wenigstens Auto fahren, noch, obwohl das ja vorher alles gang und gäbe gewesen ist. Und mit dem Kopftuch auf. Und dann habe ich all diese Repressalien auch erlebt. Ja, dieser Zwang, wenn du eben, ich habe das damals so gesehen, dass so verstanden, dass der Islam sagt, die Frau soll ihre Haare bedecken. Dann habe ich mir eine Bastenmütze aufgesetzt. Das fanden die dann nicht so gut, weil ich eben das Kopftuch nicht aufgesetzt habe. Und dann hatte ich plötzlich ein Gewehr vor der Nase. Und dann habe ich gemerkt, das ist ernst. Das ist nicht mehr lustig, obwohl das irgendwie so skurril war, dass du wirklich nur noch sagst, was passiert hier eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Also dieses bewusste Zurück irgendwo in ein anderes Jahrhundert. Das habe ich gar nicht realisieren wollen. Und habe auch gedacht, das dauert nicht lange. So viel Idiotie kann überhaupt keinen Bestand haben. Ja, und wir haben das anders erfahren. Und das war eben auch ein Grund, warum wir es geschafft haben, nach Deutschland zurückzukommen. 3 Jahre nachdem eben dort der Krieg stattgefunden hatte schon, der ja insgesamt 19 Jahre gedauert hat. Und wir sind aus dem einfachen Grunde nach Deutschland zurückgekommen, weil wir uns überlegt haben, wie werden hier unsere Kinder groß? Und unser Sohn, damals 5, war 4,5, 5. Und er fühlte sich schon, also mit seinen blonden Haaren, von der Mama blond, hatte er immer das Gefühl, schon schwarzhaarig zu sein. Und er war eben völlig identifiziert. Also ich bin Perser, alles gut, ist ja alles fein. Und das haben wir gemerkt, dass eben in den Schulen oder in den Kindergärten die Kinder schon ausgefragt werden über den Lebensstil der Eltern. Das wäre dann schon mal fatal gewesen, weil wir eben nicht islamistisch erlebten. Und ja, und dann kam natürlich der nächste Punkt, dass sie die Gesetzeshüter, diese Pasdaran, die kleinen Jungs dahingehend interviewt haben und inspiriert haben, eine Waffe in die Hand zu nehmen und wie toll das doch ist, eben als Schahid, also als Märtyrer in Khomeinis Reich oder ins Himmelreich einzutreten. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Also wenn wir die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen, und wir sind eben Doppelstaater gewesen, also einen deutschen und einen iranischen Pass hatten wir zu der Zeit, dann haben wir die Verantwortung. Das haben wir dann übernommen. So, dann haben wir hier in Deutschland unser Leben aufgebaut, was uns sehr, sehr schwer fiel zu Beginn. Ich hatte große Schwierigkeiten, mich wieder mit der eigentlich ursprünglichen Kultur meiner eigenen Sozialisierung anzufreunden. Wollte ja in Persien bleiben, das war ja so gedacht. Und ja, wir haben es dann irgendwann geschafft, hier wieder Fuß zu fassen. Ja, und jetzt nach 43 Jahren kocht es im Iran dermaßen hoch, dass das, was wir damals mitbekommen haben, ja, vertieft wurde und die Menschen unter strengsten Kontrollen dort leben. Und das, ich glaube, dank des Internets haben die Menschen es geschafft, den Horizont zu erweitern und mitzubekommen, was es an Lebensmöglichkeiten alles gibt. Und eben nicht nur diese Einschränkungen durch das Islamistische. Ich muss immer Islamistische sagen, weil ich denke, es hat mit Islam als solches, wie ich das verstanden habe, wenig zu tun. Das ist alles eine Interpretation, eine Auslegungssache und da möchte ich mich nicht einmischen. Das ist nicht meins. Ich habe es geschafft, da rauszukommen.
Ja,
Ja.
ich kann ja mal
Ja.
zusammenfassen, was ich verstanden habe, was dich bewegt und dein Thema hier heute ist. Also dich bewegt die Situation und Lage im Iran, das aktuelle Aufbegehren, Rebellieren der Bevölkerung da, insbesondere der Frauen.
Ja.
Und das tut es für dich aus, ja, eigener Betroffenheit, deiner eigenen Lebensgeschichte, dass du mit deiner Familie im Iran gelebt hast, eine doppelte Staatsbürgerschaft dann hattest und im Grunde den Anfang von allem quasi vor 4 Jahrzehnten mitbekommen hast, als dann dort der Regierungswechsel war und wie mit diesem Regierungswechsel oder auch, dass sich das Staatssystem wahrscheinlich dann geändert hat und sehr, ja, islamistisch wurde und harsch kontrolliert wurde und du dann gemerkt hast, als du die Waffe vor der Nase hattest, oh, das ist jetzt ernst, jetzt gibt es hier Regeln, mit denen ich als Frau oder wir Frauen auch unterdrückt werden. So. Es ist schon eigentlich ziemlich krass, wenn ich höre von dir, ihr durftet kein Auto mehr fahren. Oder andersrum, du hast gesagt, ihr durftet wenigstens Auto fahren, was vorher selbstverständlich war. Ist ja für unser Lebensstil hier eigentlich
so ein No-Brainer, da denkt man gar nicht drüber nach, dass das zur Debatte steht für Frauen. Ne?
Ja, das können wir uns auch nicht vorstellen. Das ist natürlich sehr weit weg
Ja.
für uns hier im deutschen Raum. Und
Ja.
ja, das ist etwas, was wir uns auch wirklich nicht vorstellen können, weil wie kommst du dazu, jetzt musst du ein Kopftuch tragen? Ist ja kein Problem, sagt man sich hier nur. Und wenn das windig
Ja.
ist, nein, nein, es ist nicht nur windig, sondern es ist auch 40 Grad Hitze. Und dann hast du dieses Kopftuch zu tragen oder eben einen Mantel, also dass du nicht mehr deine normale Kleidung anhast, sondern du musst immer irgendetwas darüber tragen oder ja, so verdeckt sein. Also in den Modefarben, wie ich damals immer sagte, braun, grau, schwarz, blau. Mir war, stand ja nicht zur Verfügung. Ja, und damals Musik war einfach völlig untersagt. Wir haben dann gar keine Musik mehr gehört, geschweige denn selbst musiziert. Denn in der Nachbarschaft, wenn das jemand gehört hatte, die jetzt umgeschwenkt waren ins andere System, dann warst du dran. Ja, somit hörte das auch auf. Ich habe ja im letzten Jahr hier in Düsseldorf ein Konzert mit moderieren dürfen für starke Stimmen, also Frauen, die im Iran einfach nicht singen dürfen, die eben ins Gefängnis kommen oder eben andere Strafen bekommen, weil sie öffentlich singen. Singen. Also wenn du, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und bin gerade guter Dinge und singe aus Freude und Spaß ein Lied, oder aber wir treffen uns und da gibt es ein Konzert und darf da singen oder jemand, eine Frau hat ein Konzert. Das ist verboten. Und viele Sängerinnen sind damals entweder inhaftiert worden oder konnten fliehen. Die leben zum größten Teil in den USA. Und ja, einige sind auch darüber hinaus gestorben. Das musst du dir vorstellen, du wirst gefoltert im Gefängnis, weil du öffentlich gesungen hast. Das sind Dinge, die mich jetzt die letzten Wochen seit Ausbruch dieser Revolution in Iran sehr beschäftigt haben. Und ich bin angefragt worden für Storytelling, weil ich ein Buch geschrieben habe über meine Zeit und meine Lebenszeit dort, als auch eben hier in Deutschland. Und ich wurde oftmals angefragt, bin ich immer noch, für Geschichten und daraus zu erzählen, wie gehst du jetzt mit besonders schwerwiegenden Situationen, mit Herausforderungen, mit Krisenzeiten um? Denn da habe ich ganz viel draus gelernt, also resilient zu sein und darüber hinaus sogar resilient zu sein. Also was lerne ich daraus, dass es nicht wieder passiert, dass ich mich also nicht in diese Falle wieder tappe. Und natürlich auch Traumabearbeitung, das hat für mich ja auch ganz wichtige Auswirkungen gehabt, denn ich war mir gar nicht so bewusst, was dann passiert ist. Und das ist ja ein schleichender Prozess.
Ja,
Und dann
wird
bist du
um
hier wieder in einer anderen Umgebung. Und denkst,
ja.
ja, weil, also es kollidiert mit deinem ganzen Wertesystem im
Ja.
Kopf. Und ja, also ich habe im Supermarkt habe ich gestanden und habe gesagt, was kaufe ich denn alles? Es ist wahnsinnig hier an Fülle. Es hat mich umgeworfen. Oder ich habe auch Persisch mit dem Verkäufer gesprochen und dann hat er gesagt, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du möchtest die Bananen. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich dem gesagt habe, ich hätte gerne da diese Handvoll
Und
Bananen.
das in Deutschland, ne?
Ja, genau. Also das heißt, ich war wirklich so tief, also ich war assimiliert. Ich war einfach dort als Iranerin, lebte ich. Ich
Ja.
träumte Persisch.
Quasi integriert, meinst du?
Ja, denn ja, und das kann ich mir vorstellen, wie schwerwiegend das eben auch für andere Menschen ist, die in der Zeit, besonders 2015, hier zu uns nach Deutschland gekommen sind und ja, Hilfe suchten. Wie schwierig das auch für andere ist. Also was für Traumata die alle erlebt haben. Und ja, und da habe ich gemerkt, das hat mich jetzt sehr nochmal eingeholt. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass das Interesse groß ist, wie gehen wir, also als Metapher, als Brücke, gehe ich jetzt als Team, wie gehe ich im Unternehmen mit Krisen um? Die sind ja immer da. Es gibt kleine, große, also energetisch ist die Krise, die Krise, also die macht mit uns biochemisch das Gleiche, als wenn du jetzt im Krieg bist, wenn ich das jetzt nicht ändern will. Oder aber du hast eine große Umstrukturierung oder deine, in deiner Familie ist irgendetwas passiert. Und insofern hat mich das da nochmal eingeholt und ich merke, dass ich da einen Beitrag geben kann. Ja.
Spannend. Ich habe jetzt einen riesen Blumenstrauß wahrgenommen von dem, was du erzählt hast. Viele Themen, die da
Habe ich dich überhaupt gefordert?
Nein, nein, nein. Ich fasse es zusammen, sonst hätte ich das gesagt. Ich habe gehört von dir, dass die aktuelle Situation dich auch sehr im Iran sehr berührt, weil ich vermute, dass es ja auch noch Menschen gibt, die du kennst, ne? Und du hast das von damals erlebt und jetzt erlebst du es nochmal und du hast vorhin erwähnt, ne, durch das Internet ist da eine ganz andere Dynamik drin, das gab es damals ja noch nicht. Dass sich die Leute auch halt auch austauschen können und sagen, ey, du bist nicht alleine so, dem es so geht und der so denkt, wir können uns zusammentun und unterstützen und halten. Das kriegt man ja auch in Deutschland in den sozialen Medien mit, wie dort Unterstützer sind, die Menschen dort unterstützen wollen. Und dann hast du erzählt, habe ich wahrgenommen von diesem Trauma. Und das fand ich sehr spannend, den Punkt, den du gesagt hast, dass das ein schleichender Prozess ist, dass wenn das Trauma sich beginnt zu entwickeln, man es gar nicht mitbekommt. Weil es wie der Frosch im Glas ist, sich langsam anwärmt und man es in dem Moment für normal hält, weil man diesen Kontrast gar nicht. Man denkt, fragt sich vielleicht über, was geht hier eigentlich? Irgendwie ist das strange, ne? Aber dann. Und dann warst du in Deutschland und hast dich, als ihr dann entschieden habt, für eure Familie und Kinder Verantwortung zu übernehmen, im Sinne von, nee, wir wollen nicht, dass die hier so aufwachsen, wir wollen auch nicht, dass sie irgendwie so in diese Fänge geraten, indem ihnen da irgendwie gesagt wird, was, dass es toll ist, als Märtyrer zu sterben. Jetzt mal überspitzt gespiegelt. Ja. Habt ihr entschieden, nach Deutschland zu kommen und da hast du dann auch diese Kontrast, oder nee, nicht Kontrast, die Kontextverschiebung gemerkt, auf einmal für dich, ne, dieses Fülle, ganz viel Auswahl und dort gar nichts oder wenig. Und dass du gar und da bist du ja gebürtige Deutsche, ne?
Ja.
Und kommst dann hier hin und merkst gar nicht, dass du Persisch mit den Leuten sprichst, obwohl du im deutschen Laden bist. Ja, also mit dem Thema Trauma kann ich ein bisschen etwas anfangen, weil aktuell bin ich ja auch wieder so im Soldatenstatus, ne?
Ja.
Und von wegen Krieg, Einsatz und Gefecht, das ist ja. Das macht etwas mit ein und da, um heil, um gesund, jetzt nicht vom Körper, sondern von der Psyche rauszukommen, kann ich da auch mitgehen, was du erzählst, brauchst du Resilienz.
Ja. Ja,
kann ich nachvollziehen. Und was ich von dir dann am Ende noch gehört habe, von den Ausführungen gerade, dass du das ja im Grunde dann für dich auch heute dann, vielleicht übertreibe ich, aber man könnte sagen, das Beste draus machst, aber das von wegen Schenken, das Geschenk daran siehst, dass du einfach auch die Erfahrung nutzt, um einfach zu sagen, welche Bedeutung Resilienz jetzt auch hat, dann, ne, um mit Krisen umzugehen.
Ja, weil wir haben ja immer eine Krise. Danke für deine Zusammenfassung. Es ist interessant, das von deiner Perspektive nochmal zu hören. Ja, die Resilienz, also es ist ja jetzt schon so ein Buzzword geworden, oder die Widerstandsfähigkeit, oder das so eine innere Guideline zu haben, so, wo du in Notfällen drauf zurückgreifen kannst, im Plan B zu haben, wo du deine Sicherheiten gewinnst. Und das ist der Oberbegriff vielleicht Resilienz. Vielleicht verstehen manche gar nicht, was das damit gemeint ist. Und dass du auch in bestimmten Situationen einfach Humor bewahrst und einen Optimismus hast, das wird schon gut gehen. Das hat mir immer geholfen, in einer bestimmten Frequenz zu leben. Also nicht dieses Ohnmächtige ausgeliefert sein, sondern okay, what next? Also und nun, was machen wir jetzt da draus?
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was ich in der Führungsentwicklung, also ich liebe es, Menschen in Führung zu bekommen, die dahingehend zu stärken, dass sie merken, es geht um mich, also erst einmal, was bewirke ich, was kann ich, was habe ich alles drauf und wie kann ich das in meiner Situation als Führungsmensch in führenden Positionen tatsächlich umsetzen, dass du die Menschen von einer anderen Perspektive aus siehst, mit einbeziehst. Das ist das, was ich alles gelernt habe in der Zeit. Wie gehen wir miteinander um?
Ja.
Und ich habe sehr vieles Gemeinsames erlebt. Das will ich ja damals nicht, dass das mal mein zweiter Beruf wird, wenn ich in Deutschland bin, sondern ich habe es gelebt und ich habe es erfahren und habe es verstanden, wie wertvoll und wichtig es ist, gemeinsam etwas zu tun.
Ja.
Füreinander da zu sein, auch wenn man sich nicht großartig liebt, aber die Situation als solches differenziert betrachten kann und okay, was ist jetzt, was steht an, wo können wir uns gegenseitig stärken, unterstützen, was kannst du,
ja.
Auf einmal wird es wichtig, was jeder Einzelne beitragen kann.
Spannender Aspekt. Ich habe dich so verstanden, dass für dich Resilienz, die aus zwei Aspekten eigentlich besteht, einmal dieses die grundsätzliche Haltung im Sinne von positives Mindset und zu gucken, okay, wie geht's weiter und wie mache ich das Beste draus? Und das andere ist halt, mitzubekommen, wenn ich, also, oder so ist auch mein Verständnis, guck mal, ob das für dich auch passt, wenn ich keine Lösung mehr habe, wie es weitergeht, dann kommt ja diese Ohnmacht und dieses, oh shit, alles ist schlimm, alles ist gefährlich und ich werde klein und fühle mich verloren. Und wenn ich, und du hast beschrieben, wenn ich in diese positive Haltung gehen und sag, okay, ich habe zwar jetzt keine Idee, aber was machen wir als nächsten kleinen Schritt, um hier rauszukommen oder wie es weitergeht?
Ja, das ist ganz schön. Danke, dass du das so auf den Punkt bringst.
Ja.
Danke. Ja, genau. Es sind die kleinen Steps, die im ganzen Leben, glaube ich, wichtig sind. Immer die kleinen Steps, weil sonst zerreißt du dich.
Ja.
Und du kannst auch sofort ein Review haben. Du kannst sofort darauf zurückblicken und sagen, okay, in der Reflexion, jetzt war der Schritt richtig. Und somit kannst du auch im Vorfeld sofort ausgleichen, tarieren und mit Emotionen lernen, ganz anders umzugehen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das habe ich dadurch alles gelernt. Ich habe ja in Persien schon mal über Führung etwas gelernt. Da gibt es einen Asia Olympioniken, der hat in berittenem Bogenschießen ist er der Weltmeister gewesen in Asia. Und der hat gesagt, wenn du das bei mir lernen willst, dann musst du erst einmal dich selbst kennenlernen. Da habe ich gesagt, yeah, das ist mein Mann. Das ist genau das, worum es geht. Lerne dich erst einmal selber kennen. Und wenn du das hinbekommen hast, dann darfst du so ganz langsam mal dich an das Pferd annähern, um zu schauen, passt ihr zusammen? Könnt ihr miteinander? Mag das Pferd dich? Nicht du das Pferd, sondern mag das Pferd auch dich? Und das ist auch nochmal eine so unglaublich wertschätzende Ansage. Und wenn du dann, wenn ihr beide dann miteinander euch angenähert habt, euch kennengelernt habt und weitergebildet habt, miteinander vertieft habt, dann kriegst du erstmal einen Bogen. Und dann lernst du das mit dem Bogenschießen. Und wenn ich sehe, dass du das Bogenschießen auf dem Pferd reitend beherrschst, dann stelle ich mich hin mit dem Schild und dann schießt du auf mich, weil ich Vertrauen habe, dass du das jetzt kannst. Das ist Leadership. Ja, das ist etwas, was ich damals schon mitgebracht habe, nicht wissentlich, dass ich es mal brauche oder dass ich es als meinen Beruf ausübe. Also das hat sich für mich so in Deutschland so wie von ganz alleine unter meine Füße gelegt, was ich dann ich neu mache.
Das kannst du ja quasi eins zu eins auf Menschen übertragen. Ja, also statt Pferd nimmst du Menschen, die geführt werden.
So ist es. So ist es, ja.
Und einen wichtigen Punkt, den ich vorhin noch gehört habe, war, dass es sehr, sehr hilfreich ist, in der Krise, aus der Krise gemeinsam rauszugehen und nicht zu meinen, ich mache das jetzt alleine. Ne? Und auch zu sehen, wie Unterschiedlichkeit dann wertvoll sein kann mit verschiedenen Fähigkeiten, die wir in dem Moment brauchen.
Wunderbar, vielen Dank. Genau das ist es. Gemeinsamkeit stärkt, also die Community, auf die du zurückgreifen kannst, die du hast und die auch wichtig ist, die zu bilden. Immer wieder in Kontakt gehen, mit uns selbst und aber auch dann mit anderen zusammen sind, dann die, das stärkt uns. Wir sind keine Wesen, die vor sich hin alleine wursteln, sondern wir brauchen einander und stärken einander, lernen voneinander, im Guten wie im Schlechten. Das hat immer einen Aspekt. Und ich habe zum Beispiel Klienten, die beruflich sehr erfolgreich sind. Aber auf der einen Seite, da gibt es ein Leck. Das ist ein Traumata, also ein Trauma, was irgendwo ja, dich hindert, tatsächlich auch die Fülle zu genießen. Sondern wo eben diese Frage ist, wer bin ich? Genau wie dieser Olympionike eben sagte, du musst erstmal wissen, wer bist du? Wir werden beruflich erfolgreich, ja. Und hast du das in der Gänze? Kannst du das auch im, was auch immer Erfolg für dich definiert ist? Und kannst du das mit deinem ganzen Herz, mit deinem Wesen, mit deinem Sein auch tatsächlich erfüllen und leben? Und da sehe ich einen ganz großen ja, Mehrwert, sich dessen bewusst zu werden. Und ich glaube, das ist das, was ich damals aus Iran mitgebracht habe. Das ist das, was ich heute, was mich berührt, dass es den Menschen dort ja, so schwer gemacht wird, das Wirkliche zu leben. Die sind noch nicht mal wirtschaftlich gut aufgestellt, zum größten Teil. Ja, das ist das, was du sagst, was oder fragst.
Also ich habe von dir verstanden, dass das Entscheidende ist, was du gelernt hast von den Olympioniken, sich selbst zu kennen. Und wenn ich mich wirklich selbst kenne, dann weiß ich auch besser, mit den Situationen umzugehen und dementsprechend auch in Bezug auf Führung, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe, fasse ich mal zusammen.
Ja, wenn ich weiß, wer, was mich ausmacht, also wenn ich mein, das Why, also warum ich auf dieser Welt bin, denn ich bin ja meines Erachtens nicht nur für Essen, Trinken und diesen Dingen hier, sondern ich habe noch einen größeren Auftrag zu erfüllen und das bedeutet, wenn ich weiß, wer ich bin, und das ist ja eine ewige Frage, wer bin ich, ist ja uralt, das wollen wir alle wissen, das uns Sicherheit und entspannt, Bestätigung, und dann können wir aus uns echt herausschöpfen und dann sind wir auch, also aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxiserfahrung, und dass wir wissen, in welchem Kontext wir beitragen wollen können, weil dann auch eine Leidenschaft da ist.
Also jetzt hast du zwei Punkte Unterscheidung für mich gebracht. Einmal, wer bin ich und in welchem Kontext? Und was ich verstanden habe, ist, also wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich ja auch, was ich bin und was ich kann, was meine Talente sind. Und dann kann sich irgendwann die Erkenntnis erstellen, warum bin ich eigentlich. Also wer bin ich und warum bin ich hier? Also im Sinne von einem Purpose, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Und dann hast du, für, was wieso ich dich verstanden habe, implizit gesagt, dass ich ja gar nicht die ganze Welt retten kann, aber durch die Selbsterkenntnis erkennen kann, wozu ich beitragen kann und in welchem Kontext.
Richtig. Das heißt, wo können wir uns ergänzen? Es geht immer für mich um die Frage, nicht an, was bei vielen Unternehmen der Fall ist, dass man in Konkurrenzkampf ist, sondern wie können wir uns ergänzen? Was kannst du, was kann ich und was können wir da gemeinsam draus machen? Das schafft erstmal Vertrauen.
Ja.
Und du weißt ja, Vertrauen ist ein monetärer Erfolgsfaktor. Also wir schaffen Prozesse schneller, leichter abzuwickeln.
Ja.
Und wir haben da ein leichteres, besseres Unternehmensklima allein schon, wenn wir miteinander auf einer Ebene sprechen können und sagen, du kannst das und ich kann da nicht. Und das ist etwas, wo wir vielfach Angst vor haben, einzugestehen, das kann ich nicht. Und es sprechen ja so viele von Stärken und Schwächen. Und da habe ich ja auch so mein Thema mit, weil ich sage, es gibt keine Stärken und Schwächen, sondern es gibt. Das macht dich aus. So.
Genau.
Das andere ist etwas, was du anders drauf hast. Also du musst ja nicht alles können, sondern du bist ja vorgesehen für was auch immer. Werd dir doch dessen bewusst.
Ja.
Das ist so erleichternd.
Aber das versuche ich nochmal zusammenzufassen, weil das ist, glaube ich, wichtig gerade. Wir können ja gar nicht alles klären, also alles lösen. Aber mir bewusst zu werden, was ich kann. Und das dann zu würdigen und nochmal und das dann auch noch in einem bestimmten Kontext, durch den ich mich ja mit, also meine Fähigkeiten können vielleicht auch andere. Es gibt 10.000 Leute, die ein Instrument spielen können, aber die machen es in verschiedenen Kontexten.
Richtig.
Ne? Genau. Und dadurch ist wieder ein Unterschied.
Dadurch ist ein Unterschied. Und dann hast du natürlich noch etwas mit diesen Fähigkeiten, Talenten aus Grund von Leidenschaft
Ja.
gelernt. Es wird eine
Ja.
Kompetenz.
Ja.
Und ja, und da gibt es eben, in welchem Kontext setzt du was wie ein?
Genau.
Und das ist etwas, was für uns alle hilfreich ist,
Ja.
entspannend. Oh, ich arbeite ja mit nicht nur Führungskräften, sondern mit Menschen, die ihr Leben führen.
Ja.
Das ist genauso wertvoll. Also wenn du Vater, Mutter bist, bist du
Ja.
eigentlich auch eine
Ja.
Führungskraft. Und alle, die ihr Leben führen, sind für mich in Führungspositionen. Und es geht um Selbstführung.
Ja.
So wie ich weiß, wie ich ticke, wie ich mein Leben führe, dann schaffe ich auch den Weg in die Führung oder ins Leadership.
Genau. Ist für mich gerade sehr spannend, weil, wie gesagt, ich war ja 12 Jahre Offizier, junger Offizier, das waren die Jahre 21 bis 32 bei mir.
Ja.
Und habe mich da noch überfordert gefühlt hier und da, was man sich ja nicht eingesteht, wie du gesagt hast, weil ich einfach noch so jung war, dass ich mich noch gar nicht gut kannte.
Ja.
Dann bin ich selbstständig geworden, habe Personal- und Organisationsentwicklung gemacht, mich mit ganz vielen diesen Themen beschäftigt und habe gemerkt, ich bin so klar jetzt, was ich bin, wer ich bin, in welchem Kontext ich das mache. Und jetzt, zack, ich hatte es gar nicht geplant, bin ich jetzt wieder in die Bundeswehr für 8 Monate gerutscht, in die Führungsrolle. Und ich merke den Unterschied nach 7 Wochen schon so krass. Das ist so krass.
Erzähl.
Erzähl. Ich muss jetzt überlegen, was ich überhaupt erzählen kann, im Sinne von Vertraulichkeit. Aber ich erzähle einfach von mir, wie ich das erlebe.
Ja.
Also erstens, ich stelle mich nicht mehr in Frage, weil ich über mich klar bin.
Ja.
Wenn ich mit Menschen habe, die ich führe oder Kollegen auf derselben Ebene und da kommen Sprüche, dann merke ich, das eine oder andere ärgert oder triggert mich, aber es bringt mich nicht mehr aus der Bahn, sondern ich kann meine Ruhe behalten.
Richtig.
Und die
Genau.
Frage, die als erstes kommt, okay, das nehme ich wahr, was ist der nächste Schritt? Und vor allem, du hast vorhin den Purpose entwickelt. Wenn ich weiß, wofür ich auch für mich in Führung gehe, wozu ich beitragen will, wenn ich führe, und dann komme ich in den Leadership, dann habe ich die Guideline. Also dann habe ich diese Linie und die mir Orientierung gibt, wie ich welche Entscheidung treffe. Und dann habe ich auch keine Angst mehr, in sozial zu intervenieren, wenn ich merke, da sind Konflikte, da sind Spannungen, da sind Unklarheiten. Dann spreche ich das an und fordere das auch ein.
Ja.
Und dann entsteht Orientierung auch für die, die geführt werden. Das ist genau das, was das Pferd einfordert. Das erfordert vom Reiter Klarheit.
Ja.
Und wenn du als Reiter nicht klar bist, macht das Pferd, was es will. Ich habe Reiten mal ausprobiert. Da war ich, hat nicht geklappt. Genau.
Die sind da ja nonverbal, die geben
Ja,
dir ja sofort
genau.
eine ganz andere
Genau.
Information. Und ich habe ganz viele von diesen Trainings mitgemacht, weil das so faszinierend war. Und ich habe gemerkt, wie sehr es mich berührt, wenn das Pferd auf einmal auf mich zukommt, weil so, yay, wir sind miteinander ein
Von
Team.
sich aus, weil du eine bestimmte Ausstrahlung hast.
Richtig, von sich aus. Und nicht, weil ich irgendwie eine Geschichte erzähle und du meinst, es wäre ganz gut, jetzt
Und
mitzuspielen.
jetzt kann ich dir sowas Ähnliches erzählen, was ich jetzt gerade erlebe.
Ja.
Ja, ich bin da im Raum und wenn du dich selbst kennst, kannst du mir mal zurückspielen, ob du es ähnlich erlebst. Dann nimmst du auch wahr, wie du im Raum wirkst.
Ja.
Und du weißt, wenn du dich rechts bewegst oder links bewegst, was dann passiert. Also du kannst das antizipieren, aber du nimmst auch direkt wahr.
Ja.
So, und was passiert dann in dem Raum? Ich muss gar nichts machen. Ich bin einfach nur da und sehe schon, was kommen wird. Das erste ist, aus dem anderen Bereich sagt ein Mitarbeiter, ich komme mit meinem Chef nicht klar, ich möchte in den Bereich von Sebastian. Dann sage ich, das musst du über die Hierarchie regeln, weil ich bin auf der gleichen Ebene, kann ich nicht entscheiden. Lange Rede, der Mitarbeiter ist zu mir gekommen. Dann in dem Bereich, den ich jetzt führe, gibt es auch unausgesprochene Spannung. Ich bin ein Experte für Kommunizieren, Klären und Entscheiden, ja. Und das ist mein Vorteil jetzt in dieser Rolle. Das heißt, Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass die Dinge angesprochen werden und nicht ausgesessen werden. Das merken die Leute auch. Ja. Allein durch die Repräsentanz, dass ich, wenn rumgebullt wird, die Ruhe weg bin und sag, okay, was machen wir jetzt damit? Und nicht, oh Gott, habt euch alle lieb, sondern nee, diese Art will ich nicht. Kommt der Nächste, ich möchte da weg, ich möchte gerne da sitzen, näher bei dir. Das sind so die Sachen, die dann einfach passieren. Und aus meiner Erfahrung, wenn wir über Führungskräfte und Führung reden, etwas, was Fachvorgesetzte, die ja oft Führungskräfte werden, weil sie fachlich gut sind, ja, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil die nur ihre Arbeit auf dem Schirm haben und sich wundern, warum das nicht mehr funktioniert, weil die Basis nicht da ist.
Ja, das ist ja genau das Phänomen, was du sagst, dass wir Menschen einfach in Führung gehoben werden. Also ja, da bist du doch gut drin, mach das mal.
Ja.
Und die dann wirklich überfordert sind damit. Denn Führung ist schon anspruchsvoll.
Ja.
Es ist wirklich wichtig, damit zu wissen, wie gehe ich damit um. Und jeder ist unterschiedlich. Ich komme gerade aus der Führungskräfteentwicklung, aus dem Coaching raus, worum es wirklich darum geht. Ich habe jetzt 12 Leute hier. Ich bin da reingesetzt worden und mache jetzt auf Führung. Wie gehe ich damit um?
Genau.
Und die Art und Weise allein schon zu kommunizieren, und wir haben das jetzt hier heute zigfach geübt, klar und deutlich zu sprechen, kurze Sätze zu sprechen beim Feedback geben, keine Wenn und Abers und ich weiß nicht was drumherum, Füllwörter. Und die hat das so genial auf den Punkt gekriegt. Also wir sind das immer weiter zurückgekommen mit Sätzen, die sie gesagt hat, um ihrem Chef irgendein Feedback zu geben, bis sie in die Klarheit kam und sagt, wow, fühlt sich das gut an. Das
kräftig an, ja.
Ja, genau. Ja, das mache ich, setze ich sofort um.
Ja.
Und also das ist genau die Kraft und auch das Besondere daran, dass du in der Lage bist, wirklich mit Menschen auf einer gewissen Ebene klar zu kommunizieren. Darum geht es ja.
Und
das ist nicht, kann ich hier.
Ja, und vor allem, das ist Entwicklung. Das lernst du nicht, das entwickelst du.
Ja. Das haben wir zu Anfang auch besprochen, wie viele Stunden, wie viele Tage, Wochen brauchen wir denn für die Führungskräfteentwicklung? Von mir aus können Sie sich ein Buch kaufen und lesen. Ich weiß nicht, inwieweit das relevant ist. Oder aber wir tun's. Und das ist genau die Praxis. Wir haben da wirklich das zu erleben und zu erfahren. Und die Klienten spiegeln das sofort und ich spiegel das auch.
Ja.
Da findet der Lerneffekt statt. Und das nehmen die mit, weil dann sitzt das. Braucht immer wieder Vertiefung, braucht immer wieder Auffrischung, weil das tägliche Leben im Job da nicht so viel Raum für lässt. Aber dann irgendwann hat es geschnackelt, dann sitzt es und dann ist das praktisch der Moment, wo du auf dem Pferd reitest und wo du den Bogen schießen kannst.
Genau.
Ja, das ist ein schönes Bild, schöne Metapher für mich geworden.
Jetzt sind wir fast 40 Minuten unterwegs und ich würde jetzt es rund machen.
Ja.
Das finde ich halt gerade spannend. Wir sind ja losgegangen mit deiner Betroffenheit bezüglich der Iran. Revolution oder Rebellion gerade und dieser heftigen Krise und sind dann gelandet, was wir aus Krisen lernen können oder welche Fähigkeiten wir entwickeln können und dass es sehr hilfreich ist, wenn wir in ein Mindset kommen, was erstmal grundsätzlich positiv ausgerichtet ist, aber auch oder gleichzeitig auch die Gemeinsamkeit in den Vordergrund setzt. Weil oft erlebe ich das so, in Krisen ist dann so dieses meins und seins, ne? Und, aber da, also was ich von dir gehört habe, ist dieses in Gemeinsamkeit kommen. Und zack, waren wir bei dem Thema Führung. Ne?
Ja, interessant, stimmt. Ja, danke.
Wenn du die Essenz für dich da rausnimmst oder das nochmal zusammenfasst, was ist das, was du gerne noch mitgeben möchtest?
Was ich mitgeben möchte, ist das, was ich für mich in einem Prozess gerade für mich selbst entdeckt habe. Nichts Neues, nur etwas, was ich neu in meinen Gehirnwindungen formatiert hat. dass wir die Freiheit haben, das leben zu dürfen, was wir sind. Weil genau das ist der Beginn unseres Gesprächs. Es ging um die Unfreiheit dieser Menschen und wie wertvoll und wichtig für mich selbst der Wert Freiheit ist, dessen wir uns bitte gewahr werden. Und dass du auch die Freiheit hast, selbst du, Sebastian, genau das herauszufinden, was dich ausmacht. Und dass du genau mit dieser Freiheit das, ja, damit beiträgst für ein gelingendes Miteinander. So, das ist etwas, was ich gerade für mich ist noch ganz frisch, ganz neu, deswegen kommt es halt so ein bisschen gestammelt. Aber dass wir die Freiheit haben, dass du die Freiheit hast, das zu leben, was du bist.
Wäre ein guter Schlusspunkt jetzt. Warte, ich habe trotzdem noch eine Frage.
Ja.
Was ist dein Purpose? Wozu du, also wenn du die Freiheit hast, das zu leben, was du willst, wozu trägst du bei? Also meins ist Frieden und Liebe. Was ist deins?
Freiheit und
Freiheit,
Liebe.
Ja.
Ja, ich habe gelernt und, glaube ich, erfahren jetzt im Laufe meiner vielen Lebensjahre, dass es so wertvoll und wichtig ist, sich seiner Herzensbildung gewahr zu sein. Und dass das Herz letztendlich immer das letzte Wort hat und aber, dass wir Herz und Verstand miteinander verbinden, weißt du?
Ja.
Dass wir nicht nur Herz leben, sondern auch Verstand, der wir nun mal haben, dass der eine Verbindung eingeht. Dass die beiden sagen, okay, wir schaffen das gemeinsam. Also wir sind einmal rational und als einmal auch emotional und können damit dealen. Genau das macht uns stark.
Ja, dass beides zusammengehört und nicht nur eins.
Ja, das ist so, als würdest du eine Gehirnhälfte jetzt, die kreative, die ist ganz bunt, und wenn du nur in der Gehirnhälfte lebst, alles bunt, und du vergisst das Wesentliche zu tun, du vergisst bestimmte Dinge, die wichtig vielleicht im sozialen Leben hier sind, miteinander sind. Und bist du nur in der linken Gehirnhälfte, dann hast du eben nur diesen Anteil von analytisch, ja, nein, schwarz, weiß. Die beiden also zu integrieren, das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Da mache ich ganz viel für.
Das bringt in mir das Bild in dir gemeinsam aus der Krise, ne?
Ja. Ja, danke. Wunderbar. Sehr schön, das mit dir nochmal so zu reflektieren. Das tut mir gerade sehr gut.
Das freut mich. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Wie geht's dir? Wie gehst du raus, bevor wir?
Ich gehe sehr inspiriert, sehr beflügelt raus und auch noch mal hinschauend, wo kann ich, was bewirke ich noch mehr? Wo können wir einander nähren und was können wir dafür tun, dass wir miteinander tatsächlich mehr bewirken können, also co-kreieren, dass wir auch in dieser Erdwelt, in der wir leben, uns nicht davon abschotten und uns nicht überheben, sondern wie können wir eine Gemeinsamkeit schaffen, schon wieder das Wort gemeinsam. Und ja, wo ist die Co-Creation?
Ja.
Ich glaube, da sind wir nicht nur eingeladen, sondern gefordert. In der heutigen Zeit. Ja, wenn wir mit der Digitalisierung umgehen wollen und müssen, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wie gehen wir damit um? Und das heißt, wie können wir für unser Wohl sorgen und für das Wohl der Erde?
Dann danke ich dir für das Teilen und dass ich zuhören durfte, was dich bewegt.
Ich danke dir sehr für dein wirklich zuhören, dabei sein, mit mir sein und das auch nochmal in deinen Worten wiederzugeben. Ganz schön, großartig. Mehr davon, Sebastian, mehr davon.
Sehr gerne, weil es macht mich glücklich.
Dankeschön, ja, mich auch. Eine ganz wunderbare Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Vielen Dank für deine Anfrage. Sehr schön.
Das war Episode 45, Gewehr am Kopf. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann erreichst du mich unter podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.